Es ist Sommerzeit. Die Tage werden länger. Es wird merklich wärmer draußen. Man sieht es daran, ich habe mein Jackett vergessen. Normalerweise, wenn ich predigen gehe, habe ich immer ein Jackett dabei. Aber heute Morgen bin ich rausgegangen zum Auto und es war schon so warm, dass ich es gar nicht vermisst habe. Ist auch gar nicht so wichtig. Das ist gut. Die Urlaubszeit rückt näher. Es wird bald Ferien geben. Meine Kinder freuen sich schon ganz enorm auf die Ferien. Und auch mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, komme ich immer mehr ins Gespräch über das, was jetzt in den nächsten Wochen folgt. Wo fährst du hin? Wo fahre ich hin? Was machst du? Was werde ich tun? Spanien, Italien, Frankreich. Bei einigen Leuten, die ich kenne, geht es auch ein bisschen exklusiver. Karibik, Neuseeland, Asien. Und wenn ich mich mit den Menschen um mich herum unterhalte, dann höre ich immer wieder einen Satz, das haben wir uns auch so richtig verdient. Wir haben so hart gearbeitet, wir haben so viel getan in den letzten Monaten, das haben wir uns verdient. Liebe Geschwister, versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte niemandem ein schlechtes Gewissen machen und ich will euch schon gar nicht euren Urlaub vermiesen. Ich selber freue mich darauf, hoffentlich in diesem Jahr auch mit meiner Familie ein paar Tage wegzufahren ans Meer. Aber ich stelle hier und jetzt ernsthaft die Frage, können wir wirklich sagen, das haben wir uns verdient? Ist das richtig, wenn wir das so sagen? Was haben wir uns denn verdient? Einer der ehemaligen Pastoren, mit denen ich oft zu tun hatte, sagt immer, ich bin froh, dass ich nicht bekomme, was ich verdient habe, sondern das, was Gott mir versprochen hat. Und ich finde, das ist ein sehr wahrer Satz. Für mich stellt sich die Frage, das Auto, das ich fahre, das Haus, in dem ich wohne, der Urlaub, in den ich fahren möchte, die Rente, die ich beziehe oder auch nicht oder für die ich noch spare. Wem gehört eigentlich, was ich besitze? Und das ist auch im Prinzip das Thema der Predigt für heute Morgen. Durch meine Arbeit bei SAS bin ich viele, viele Jahre jetzt unterwegs und ich bin viel in Gemeinden unterwegs und immer wieder komme ich mit Menschen auch in das Gespräch über das Thema Geld. Und ich stelle immer wieder fest, Geld ist in deutschen Gemeinden kein beliebtes Thema. Es wird relativ wenig darüber gepredigt, es wird relativ wenig in der Gemeinde darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser deutsches Ding. Über Geld spricht man nicht. Ich mache das heute Morgen trotzdem. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir trauen uns an dieses Thema nicht heran, da offen drüber zu sprechen, weil wir Angst haben, der andere könnte uns missverstehen. Und ja, dieses Risiko besteht und das besteht auch heute Morgen, dass ihr mich falsch versteht. Aber dieses Risiko muss man manchmal eingehen, wenn man in ein offenes Gespräch kommen will, in eine offene Diskussion über das Thema Besitztum und Eigentum. Ich habe es eben schon angedeutet, es geht nicht nur ums Geld, es geht nicht nur um dieses Tauschmittel, mit dem wir unseren Besitz irgendwie austauschen untereinander, sondern es geht um alles, was du besitzt oder was du ansparst. Sei es die Rente, deine Wohnung, dein Auto, die Kleidung, die du trägst, die Art, wie du dich ernährst, deine Gesundheitsvorsorge. Wenn es um Besitz geht, dann geht es schlichtweg um alles. Das mag dir komisch vorkommen, aber zeigt so ein bisschen, was ich jetzt zeige, worüber wir Deutschen uns am meisten sorgen. Die Top 7 Antworten in einer Umfrage, die 2010 durchgeführt wurde, da ging es um die Frage, die oben drüber steht, welche der drei folgenden Themen bereitet Ihnen in Deutschland am meisten Sorgen? Und die Top 7 drehen sich um das Thema Geld und Besitz. Das sind die Sorgen, die uns in Deutschland am meisten betreffen. Und übrigens, die Altersvorsorge ist unter diesen Sorgen die größte Sorge, neben dem persönlichen Komfort. Ich werfe die Frage jetzt einfach mal in den Raum. Ist das nur bei den Menschen so, die Gott nicht kennen, oder ist das bei uns auch so? Ist das auch unsere größte Sorge? Das Thema Geld, das Thema Besitz, das Thema Finanzen, das Thema Versorgung, auch in Zukunft, das Thema Sicherheit. Dann wisst ihr, Besitz ist nicht gleich Eigentum. Ich bin Besitzer eines Hauses, aber dieses Haus gehört mir nicht. Dieses Haus gehört im Moment noch zu größten Teilen der Bank. In der Bibel ist es übrigens ganz genauso. Dieses Verständnis von Besitztum und Eigentum hat die deutsche Sprache tatsächlich der Bibel entnommen. In 2. Mose 19, Vers 5 beschreibt Gott, dass die ganze Erde, also alles, was auf unserer Erde und in unserer Erde ist, alles sein Eigentum ist. Es gehört ihm. Darin ist dein Haus eingeschlossen, dein Auto, die Klamotten, die du trägst. Damit ist die Nahrung gemeint, die wir zu uns nehmen. Alles. Und wenn man das so hört, dann könnte man ja sagen, ja, wie soll ich jetzt denn damit umgehen, wenn das, was mir gehört, gar nicht mir gehört? Gott hat sich entschieden dafür, den Menschen als sein Gegenüber zu schaffen und nicht einfach nur als eine Marionette. Und obwohl alles sein Eigentum ist, übergibt er uns dieses Eigentum in unsere Verantwortung. Und das ist vielleicht damit so ein bisschen zu vergleichen, wenn der Gunnar jetzt kommen würde und sagen würde, Frank, kannst du mir mal dein Auto leihen? Ich würde gerne nach Koblenz fahren, mein Auto ist kaputt und ich brauche jetzt mal bitte dein Auto. Und wenn ich ihm dann den Autoschlüssel geben würde, dann wäre er in dem Moment der Besitzer des Autos. Der Eigentümer und Halter bin ich. Aber Gunnar wäre der Besitzer. Und so hat Gott es mit dieser Erde gemacht. Er hat uns diese Erde mit allem Drum und Dran zur Verfügung gestellt. Aber er hat uns auch die Verantwortung dafür übergeben. Deswegen finde ich es auch wichtig zu schauen, was sagt Gott eigentlich ganz am Anfang der Bibel. Da schauen wir uns jetzt mal eine weitere Folie an. 1. Mose 1, die Verse 27 und 28. Da sagt Gott, da sagt die Bibel, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild und schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch und bevölkert die Erde, und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht besitzen über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere. Also Gott überträgt sein Eigentum in unseren Besitz und übergibt uns damit einen Teil nicht irgendeiner Macht, sondern seiner Macht. Er übergibt uns seine Vollmacht in unsere Hände. Ich finde, dass diese Stelle eine der wichtigsten der 1500 Stellen, die sich rund in der Bibel um das Thema Besitz, Gold, Geld, also alles, was so mit Besitz zu tun hat, sind 1500 Stellen in der Bibel. Und das, finde ich, ist eine der wichtigsten Stellen, die wir beachten sollten. Weil hier festgelegt wird, wie Gott sich das ursprünglich mal gedacht hat. Wie wir mit Besitztum, wie wir mit seinem Eigentum umgehen sollen. Alles gehört ihm. Er nimmt uns in die Verantwortung, indem er uns Macht und Vollmacht über sein Eigentum gibt. Gott hat dir sozusagen Prokura gegeben über sein Eigentum. Du bist Gottes Prokurist auf dieser Welt, sein Geschäftsführer oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und die Frage ist, ist uns das wirklich bewusst, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir mit unserem Geld handeln gehen? Hat das einen Einfluss darauf, wie wir Dinge tun? Denn theoretisch können wir ja als Prokuristen Gottes alles damit machen. Er hat es in unsere Verfügungsgewalt gegeben. Aber wir sollten uns auch nicht täuschen, denn am Ende wird Gott eine Rechenschaft fordern von uns. Es gibt in der Bibel dieses Gleichnis von dem Mann, der in ein anderes Land geht, um König zu werden. Er verlässt sein Land und gibt 10 von seinen Verwaltern einen Sack voll Geld. Dem einen so viel, dem anderen so viel, dem anderen so viel. Nein, er gibt allen das Gleiche. Jeder bekommt das Gleiche als Basis, als Startkapital. Und dann geht er, nach einiger Zeit kommt er zurück. Und als er zurückkommt, sagt er, wo ist bitte mein Geld? Und dann bringen die Leute unterschiedlich das Geld wieder zurück. Der eine hat ganz viel damit angestellt, der hat es gut investiert, der nächste hat es auch gut investiert, hat zumindest mal den 5-fachen Betrag wieder reingeholt. Und dann kommt ein Dritter und der sagt, weißt du, ich weiß, dass du sehr darauf achtest, dass du das wiederbekommst, was dir gehört. Und ich wollte kein Risiko eingehen und deswegen habe ich es mal vergraben. Und dann zeigt ihm so ein schmutziges Taschentuch, wo das Geld drin ist und sagt, da hast du es zurück. Und das ist derjenige, wo Jesus sagt, der hat keinen Spaß mehr. Weil er das Geld nicht richtig investiert hat, weil er keine Lust hatte, sich damit auseinanderzusetzen, was ihm anvertraut worden ist. Wir werden Rechenschaft ablegen. Vielleicht ist es ganz interessant, das mal zu sehen. Als Eigentum wird bezeichnet, was mir gehört und worüber ich frei verfügen kann. Besitz ist eine Sache, die mir zur Verfügung steht, die aber einem anderen gehört und über die ich nicht wirklich frei verfügen kann, weil ich Rechenschaft ablegen muss. Jesus setzt ein bisschen in Beziehung dieses Thema der Umgang mit Besitz, mit dem, was wir haben, was er uns zur Verfügung gestellt hat, und mit unserer geistlichen Reife. Mein und dein Umgang mit Geld und Besitz ist praktisch eine Art Reifeprüfung, die Jesus uns auferlegt. Wer Treue im Umgang mit Geld und Besitz beweist, der kann auch mehr von Gott übertragen bekommen. Wir kriegen alle zu Anfang eine Kleinigkeit. Oder auch nicht. Manchmal denken wir, es wäre eine Kleinigkeit. Dabei ist das, was er uns zur Verfügung stellt, eigentlich ganz schön viel. Und wenn wir das geschickt einsetzen, dann gibt es 2 Dinge, die wir dadurch gewinnen können. Das eine ist das ewige Leben und das andere ist die Verantwortung für die Reichtümer des Himmels. Die Frage, mit der ich mich immer wieder auseinandersetzen muss, wenn ich mit Geflüchteten arbeite, ist, dass sie kommen und sagen, naja, ich hatte mal relativ viel, einige zumindest von ihnen, ich hatte mal relativ viel und dann bin ich geflohen, dann bin ich hierher gekommen und dann habe ich nichts mehr gehabt. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch das, was mir der Staat zur Verfügung stellt oder wenn mir jemand mal was Gutes tut. Und ganz viele von den Geflüchteten kommen in eine Haltung, wo ich merke, sie verlassen sich mehr oder minder darauf, dass andere sie versorgen. Und viele kommen in eine Haltung hinein, in der sie selber nicht mehr die Verantwortung übernehmen können, weil sie das Gefühl haben, die anderen wollen das, die Deutschen wollen das auch gar nicht, dass wir die Verantwortung übernehmen. Die bemuttern uns, die helfen uns. Und helfen ist gut und wichtig, aber zum Helfen gehört mehr, als nur einem Menschen immer alles zu geben, was er braucht. Zum Helfen gehört auch, den Menschen wieder Selbstständigkeit und Verantwortung zu übertragen. Warum erzähle ich das? Weil Besitz und Besessenheit den gleichen Wortstamm haben. Man kann besessen sein vom Besitz. Man kann besessen sein von dem, was man hat. Es kann passieren, dass man sich abhängig macht von dem, was man hat. Und dass man nicht mehr in der Lage ist, die Dinge wirklich zu genießen, sondern sich nur noch darum sorgt, dass immer genug da ist. Und das passiert übrigens nicht nur bei Menschen, die im Überfluss leben, sondern das kann genauso passieren, wenn du nicht genug hast oder wenn du sogar richtig Mangel leidest. Ich kenne viele Menschen, die haben echte Not finanziell. Und die sagen mir immer, mein ganzes Leben dreht sich nur darum, wie werde ich morgen überleben? Woher kriege ich Geld, damit ich was kaufen kann? Woher, woher, woher? Und auf der anderen Seite erlebe ich Menschen, die so viel haben, die sich ständig nur die Frage stellen, wie lege ich mein Geld am besten an? Und die sich Stunden um Stunden mit diesem Thema auseinandersetzen. Auf dieser Grafik, die ich eben gezeigt habe, kann man sehen, nein, das macht er nicht, links unten Besitztum, geistliche Unreife. Je mehr du abhängig bist von deinem Besitz, je mehr du das Gefühl hast, dass du unbedingt besitzen musst, um sicher zu sein, desto niedriger ist der Grad deiner geistlichen Reife in Beziehung auf Vertrauen gegenüber Gott einzuschätzen. Und je mehr du das loslassen kannst, je weiter du sagen kannst, Gott wird mich versorgen, Gott ist bei mir, wir haben es vorhin gehört, auch im Herbst und auch im Winter. Und ob es Herbst wird oder Winter wird in meinem Leben, ist gar nicht so entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass Gott bei mir ist, dass er in meiner Nähe ist, weil ich weiß, er versorgt mich, er ist mein Vater, er ist derjenige, der mich liebt. Wenn ich das weiß, wenn mir das bewusst ist, wenn mir das klar ist, dann ist es, bin ich in einer Situation, in der Gott sagt, dann bist du geistlich gereift. Also wie kommt man zu dieser geistlichen Reife? Jesus sagt, für Menschen ist es nicht möglich, das zu machen. Aber bei Gott ist es möglich. In Johannes 8, Vers 34 bis 36 spricht Jesus davon, dass er gekommen ist, um uns von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Und wie das konkret aussehen kann, das finden wir in Markus 10 in den Versen 17 bis 22. Ich lese nochmal, was wir vorhin schon gehört haben. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Gut ist nur einer und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, all das habe ich von Jugend an getan. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ich bin mir bewusst, dieser Text hat einigen Zündstoff. Vor allen Dingen, wenn man so einsteigt, wie ich das eben gerade getan habe. Und wenn man die Verse, die darauf folgen, liest. Aber ich möchte einen einzelnen Punkt aus diesem Text herausgreifen und den heute Morgen mit euch etwas näher beleuchten. Also euren Blick auf diesen einen Punkt mal lenken und gar nicht zu weit hinausgehen. Man könnte über dieses Thema einen ganzen Tag predigen und man wäre immer noch nicht fertig. Aber dieser eine Punkt ist mir im Moment ganz besonders wichtig. Jesus nennt diesem jungen Mann, nachdem er ihn fragt, wie kommt man in den Himmel, 6 Punkte aus den 10 Geboten, und zwar diejenigen, die sich auf das menschliche Miteinander beziehen. Und er nennt sie als den Schlüssel ins Himmelreich Gottes. Es sind die Sozialgebote Gottes, in denen sich beweist, ob du ihn wirklich ehrst und heiligst oder nicht. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt. An anderer Stelle wird Jesus gefragt, was sind die beiden wichtigsten Gebote? Und Jesus sagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz und die 10 Gebote komplett abgebildet. Das ist die Antwort, die Jesus an der Stelle gibt. Wir haben also einmal in den Geboten und in den Gesetzen diese Gesetze, die auf Gott bezogen sind, und auf der anderen Seite die, die auf das menschliche Miteinander, auf das soziale Miteinander bezogen sind. Und als Schlüssel ins Himmelreich nennt er diesem jungen Juden die Sozialgebote. Da stellt sich doch wieder mal die Frage, wenn Jesus uns also wirklich befreit, wozu und wovon eigentlich? Damit wir in den Himmel kommen? Ist das der Grund, warum Jesus uns befreit? Oder gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen was mehr, was dahinter liegt, was wir vielleicht nicht im ersten Moment gleich sehen? Was ich euch jetzt zeige, finde ich selber sehr herausfordernd. Vielleicht ist es für den einen oder anderen sogar eine Zumutung. Dann tut mir das leid, aber nur zu, habt Mut. Im Jahr 2014 waren knapp 70% des weltweit verfügbaren Vermögens auf Amerika und Europa verteilt. 70% allen Privatvermögens in Amerika und in Europa. Und ich bin mir bewusst, dass ein großer Anteil dessen bei nur 20% der Bevölkerung liegt, dieser beiden Kontinente. Aber das relativiert die Zahl für uns nur unerheblich, denn Deutschland gehört fast flächendeckend zu diesen wohlhabenderen 20%. Natürlich gibt es auch bei uns Multimillionäre, einige wenige, die ganz viel haben. Aber wir, Durchschnittsdeutschen, zählen zu den wohlhabenden Menschen dieser Welt, wenn man schaut, was das Privatvermögen sagt. Jetzt könnt ihr sagen, na, das wage ich aber zu bezweifeln. Das dürft ihr. Zweifel haben an so einer Stelle ist immer gut, weil es dazu wirkt, dass man selber nachguckt und dass man sich selber damit beschäftigt. In Deutschland verfügen knapp 10% der Erwachsenen über kein Privatvermögen oder sind überschuldet. Überschuldung bedeutet, ich habe mehr Schulden, als ich irgendwo an Sachwerten oder Vermögen dagegen setzen kann. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass mehr als 90% der Deutschen mehr besitzen, als sie Schulden haben. Bei mehr als 80% der Deutschen sagt die Statistik, dass der Besitz den Finanzierungsbedarf sogar so deutlich überschreitet, dass man von echtem Wohlstand sprechen kann. Anders gesagt, wenn du dir leisten kannst, in Urlaub zu fahren oder zu fliegen, dann lebst du im Wohlstand. Wenn du ein oder mehrere Autos in der Einfahrt stehen hast, dann lebst du im Wohlstand. Wenn du eine Einfahrt hast, auf der du dein Auto oder dein Fahrrad abstellen kannst, dann hast du ein Haus und dann lebst du im Wohlstand. Und das ist so, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir leben im Wohlstand. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Wohlstand um? Was machen wir damit? Was machen wir mit diesen anvertrauten Pfunden? Dem Volk Israel hat Gott seinerzeit ganz klare Anweisungen gegeben, wie sie ihr Geld verteilen sollen. Und da muss ich jetzt mal um die Ecke gucken, weil das habe ich mir nicht alles noch mit aufgeschrieben. Wir denken ja oft, wenn wir über das Alte Testament sprechen, dass die Israeliten 10% geben mussten und damit war es gut. Das stimmt so nicht. Die 10% waren das Geld, was für die Putzfrauen, die Schlachter und die Handwerker im Tempel gedacht waren. Und von den 10% kriegten dann 10% die Priester. Die Leviten wurden durch die 10% versorgt, von dem, was die übrige Bevölkerung an Erträgen hatte. Aber damit war noch längst nicht alles gegessen. Insgesamt waren das zwischen 25% und 30% aller Einkünfte, die von den religiösen Führern eingesammelt wurden vom Volk Israel, um das Sozialwesen, den Tempel, die Gottesdienste und alles, was dazugehört, zu organisieren. Und da kamen dann obendrein noch die Patenkinder in Afrika, die Nachbarschaftshilfe, das Almosengeben, aber auch noch die Steuern. Zu der Zeit, als die Römer Besatzungsmacht waren, lagen die Steuern für die Israeliten bei knapp 25%. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wenn ich 30% schon in das nichtstaatliche Sozialwesen gebe und 25% noch an Steuern, was dann noch übrig bleibt. Dagegen ist unser Spitzensteuersatz in Deutschland eine Lachnummer. Es ist also nicht so, dass die Menschen es zur Zeit des Alten Testamentes leichter hatten mit den Abgaben oder mit den Steuern als wir heute. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Jetzt wäre das so schön leicht, wenn Gott uns sagen würde, okay, gebt euren Zehnten und dann guckt mal zusätzlich noch, was ihr vielleicht noch für Afrika oder für andere Regionen in Europa oder in der Welt übrig habt. Aber das macht Gott nicht. Das Neue Testament ist ein komplett neues Testament. Schon im Alten Testament, schon bei der Schöpfungsgeschichte, hat Gott uns Verantwortung gegeben. Dann hat er Schritte rückwärts gemacht mit uns. Das heißt, mit der gefallenen Schöpfung ist er wieder Schritte zurückgegangen und hat die Menschen wie kleine Kinder langsam, aber sicher dorthin geführt, dass sie selbstständiger werden und selbstständiger denken und eigene Verantwortung übernehmen. Und da stehen wir heute im Neuen Testament. Gott überträgt uns die Verantwortung, von unserem Denken, von unserem Verstand her zu entscheiden, was wir für angemessen halten, weiterzugeben. Gott fordert uns auf, unsere Haltung zueinander und zu ihm durch unser Verhalten im Miteinander zu bezeugen. Und deswegen spricht die Bibel davon und sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich sage es an der Stelle nochmal, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass wir das im Blick behalten. Es sind die Sozialgebote Gottes, in denen sich beweist, ob du ihn wirklich ehrst und heiligst oder nicht. Das ist nicht meine Auslegung. Das geht durch die Bibel von A bis Z durch. Wenn ihr euch in diesen Themen, in diesen Stellen, die sich mit dem Thema Besitz und Geld beschäftigen, diesen Hintergrund mal dahinter legt, dann werdet ihr es überall wiederfinden. Dein Besitz ist Gottes Eigentum. Er stellt es dir als Mittel zum Zweck zur Verfügung. Vielleicht meinst du ja, dass Gott dir zu wenig zum Teilen gegeben hat. Dann wünsche ich dir, dass du erfährst, was Paulus den Philippern in Kapitel 4, Vers 19 schreibt. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Und das sagt er Leuten, die das Letzte, was sie hatten, gegeben haben, damit Paulus versorgt ist. Und Paulus selbst sagt an dieser Stelle über sich, ich sage das nicht, um von euch noch mehr zu erbitten. Ich lebe bereits im Überfluss, sondern ich sage das, weil ich die Frucht sehe, die daraus entstanden ist bei euch. Vielleicht gehörst du aber wirklich zu denjenigen in Deutschland, die kein Vermögen besitzen oder sogar überschuldet sind. Dann würde ich dich gerne auffordern, den Mut zu haben, auf die Ältesten zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde ist Mitversorger. Wird das immer sein? Aber allen anderen möchte ich die Verse 22 und 27, also nicht 22 bis 27, sondern wirklich die Verse 22 und 27 aus Jakobus 1 ans Herz legen. Da steht, es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Und in Vers 27, rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Das ist der Gottesdienst, den Gott sich wünscht. In dem Moment, in dem wir uns die Freiheit nehmen, uns von unserem Besitz unabhängig zu machen, den Versprechungen der vermeintlichen Sicherheit nicht mehr zu glauben als dem Wort Jesu, da werden wir erleben, dass wirklich alles Gott gehört und er gern gibt. Und ich kann euch sagen, ich rede nicht in der Theorie. Ich habe die letzten Jahre bei SRS davon gelebt, dass Menschen Geld zur Verfügung stellen, damit ich die Arbeit, die ich gemacht habe, machen konnte. Und das war nicht immer einfach. Vor allen Dingen, wenn man am Jahresende in so einem Missionswerk steht und sagt, eigentlich fehlt noch knapp die Hälfte dessen, was wir an Jahresbudget haben. Und dann wird das Jahresende immer näher und es wird einem immer banger. Und man steht hinterher da und sagt, Gott, ich weiß nicht, wie du das wieder gemacht hast. Aber es hat gereicht. Und es war mehr als genug. Je mehr wir investieren, je mehr wir bereit sind, auszusehen in das Reich Gottes, umso mehr werden wir auch ernten. Und dann geht es nicht um Zinsen oder Zinseszinsen, sondern um wahres Glück, um echte Erfüllung, um Frieden. Und auch um eine erfüllte Liebesbeziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Als ich mich vorletztes Jahr selber mit diesem Thema für mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, habe ich mir überlegt, ich müsste mir mal eine Aufstellung machen. Wofür gebe ich eigentlich Geld aus? Wo investiere ich eigentlich? Diese Aufstellung habe ich euch mal ausgedruckt und mitgebracht. Ich teile euch nachher gerne solche Zettel aus. Und meine Bitte an euch ist, wenn ihr diese Zettel zur Hand nehmt zu Hause und wirklich euch mal hinsetzt und mal draufschreibt, dann füllt mal zuerst bitte die rechte Spalte aus. Die rechte Spalte, da steht drüber, meine Wünsche. Und da schreibt bitte ganz ehrlich und offen alles rein, was eure Wünsche sind, was euer Herz hergibt. Und dann erst füllt ihr die linke Spalte aus, da steht drüber monatliche Verpflichtungen. Das ist das, was ihr regelmäßig ausgeben müsst. Versicherung, Miete, Abtrag, Heizkosten und all diese Dinge. Und dann kommt der übliche monatliche Bedarf in die letzte Spalte, wo im Prinzip dann drin steht, was ihr an Lebensmitteln braucht, an Kleidung und. Und wenn ihr das zur Hand genommen habt, dann habt ihr ja ganz viele Sachen, die euch so eingefallen sind, untereinander stehen. Und dann setzt euch hin und tragt mal in den kleinen Spalten rechts daneben ein, wo ihr die größte Priorität habt. Wo ihr für euch persönlich die größten Prioritäten seht. Was ist das Wichtigste für euch dabei? Und dann nehmt diesen Zettel und geht ins Gebet und sprecht mit Gott drüber. Und fragt ihn, ob das so in Ordnung ist oder ob er irgendwelche Änderungswünsche hat. Bei manchen wird es so sein, dass das alles okay ist. Und bei anderen wird es vielleicht so sein, dass Gott sagt, ich hätte da mal eine Frage. Dann lasst euch diese Frage stellen. Auf der Rückseite dieses Zettels habe ich noch etliche andere Bibelstellen aufgeführt, die nicht alle in die gleiche Richtung gehen, aber die eben noch Schlüsselstellen, wichtige Schlüsselstellen in der Bibel sind, wenn es um das Thema Finanzen und Besitz geht. Ich wünsche euch und uns, dass wir lernen, wieder neu lernen, unseren Besitz, das, was wir haben, nicht als unseres anzusehen, sondern als das, was unserem Vater im Himmel gehört und das wir aus seinem Reichtum schöpfen. Ich habe vorhin gefragt, was ihr hier macht. Ich habe gehört, ihr baut ein Taufbecken. Es gibt nur eine Toilette, weil die anderen Toiletten sind im Umbau. Ihr wollt investieren in das Reich Gottes. Da hängt das Barometer. Ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal in die Gemeinde komme und sehe, dass das Barometer deutlich gestiegen ist. Jeder nach dem, wie er hat und was er hat. In der Verantwortung vor unserem himmlischen Vater. Amen.